Wir haben Tehar zu Parashat Vayechi aus dem Buch Melachim, aus dem ersten Buch der Könige, aus dem ersten Buch der Könige im zweiten Kapitel. Es geht los bei 2.1. Sefer Melachim, erstes Buch der Könige, Kapitel 2. Und da setzt unsere Haftarah ein. Wir wollen ja immer, dass die Haftarah irgendwie zur Parashat passt. Das wird in diesem Fall recht leicht sein, einen offensichtlichen Zusammenhang zu sehen. Wie immer kann man dann auch überlegen, ob es nicht ein bisschen einen tieferen Zusammenhang auch noch gibt, als den, den man so auf den ersten Blick sieht. Womit setzt die Haftarah ein? Wir sind also in Melachim 2,1. Und es nahten die Tage von David, nämlich von König David, zu sterben. Und er befahl seinen Sohn Schlomo und sagte zu ihm. Also wir kriegen jetzt, was David kurz vor seinem Tod dem Schlomo noch an Ratschlag, an Worten mitgibt. Und das passt natürlich zu dem, was Jakob gemacht hat, dass er seine Söhne gesegnet hat. Wenn wir sagen, wir vergleichen es mit der Parascha, dann könnte man kurz auch den Gedanken haben, naja, am Schluss der Parascha stirbt ja auch niemand, nämlich Josef. Und ob dieses so, das Habtahot sich auf Dinge beziehen, die am Ende der Parascha vorkommen. Aber in dem Fall ist es sehr, sehr naheliegend und wird typischerweise auch so verstanden, weil es viel besser zusammenpasst, hier als Vergleich Jakobs Segen an die Söhne zu sehen. Und wir werden natürlich feststellen, dass es jetzt nicht ganz dasselbe ist zwischen David und Schlomo, aber das ist offensichtlich ein Zusammenhang. Schauen wir mal, worum es geht. Gehen wir einmal durch, was David hier sagt und was die Haftarah uns erzählt. Gehen wir das schnell durch und dann können wir ins Detail gehen. Also David ruft den Schlomo und sagt, ich gehe den Weg aller Erde, das heißt, er wird sterben. Und er sagt jetzt zu Schlomo, und du sollst stark sein und ein Mann sein, ich, ein vornehmer Mann, eine Persönlichkeit. Schlomo soll als König jemand sein, der stark ist, der eine Persönlichkeit darstellt. Das kann ich bis hierher noch lesen wie eine Bracha und nicht eine Aufforderung, aber steht nicht schon segnen, sondern es ist vielleicht auch eher ein Ratschlag. Pass auf, dass du jemand bist, der stark ist. Das, was jetzt weiterkommt, werden in erster Linie Aufforderungen und Ratschläge sein und keine Bracha. Das ist anders als das, was wir gehabt haben bei Jakob jetzt. Also David spricht weiter. Du sollst hüten das, was Hashem, dein Gott, dir uns gegeben hat, nämlich die Tora. In seinen Wegen zu gehen. Also kurz gesagt, du sollst die Tora einhalten, wenn du dann König bist. Und sollst hüten die Chukim und die Mitzvot und die Mishpatim und die Zeugnisse, Kakatuf, wie sie geschrieben sind, bei Torat Moshe, in der Tora von Moshe. Und warum soll er das tun? Ich meine, er soll es tun, logischerweise, wir sollen alle Mitzvot halten, aber er soll es insbesondere tun. Lema'an taskil et kol asher ta'azdeh ve et kol asher tifnei sham. Und lema'an yakim Hashem et dvaro, asher diber alai lemor, im yishmeru vanecha et darkam, lalechet lifnei lefanai beemet, bechol levavam uvechol nafsham lemor, lo yikeret lecha ish me'al kisei Israel. Das ist das, wo ich jetzt gesagt habe, ich kann eine vorige Frage anschließen. Also er sagt nicht nur, du sollst Torat mit Wort halten, das selbstverständlich sollst du Torat mit Wort halten, sondern er bringt das in Verbindung und sagt, ja, aber das wirst du tun, damit Hashem sein Wort hält. Nämlich, was ist das Wort, das Hashem gegeben hat an den David? Dass wenn deine Nachkommen in meinen Wegen gehen werden, in Wahrheit, mit all ihrem Herzen und mit all ihrer Lebensenergie, dann wird nicht weichen von dir Kisse Israel, der Thron Israels. Hier haben wir das also auch, ja, explizit, dass von Davids Nachkommen Kisse Israel, der Thron Israels, kommen wird. Das hat ja Hashem dem David versprochen. Und hier kriegen wir aber etwas, das klingt ein kleines bisschen wie eine Bedingung. Und man kann da natürlich dann eine Frage stellen, weil eigentlich soll es keine Bedingung sein. Das wird dann eintreten, wenn König Schlomo, die Königin nach ihm, die Tora auch einhalten. In all ihren Facetten. Übrigens eine kleine Bemerkung am Rande. Er sagt hier nicht einfach nur, du sollst die Gebote Gottes halten oder du sollst die Tora halten, sondern er sagt, Hukim, Mishpatim, Mitzvot, Eduyot. Wir sind gewohnt, Mitzvot einzuteilen in verschiedene Kategorien. Und manche von Ihnen kennen vielleicht die Einteilung, die Samson Raphael Hirsch in seinem Buch Horef macht, die komplexer wirkt auf den ersten Blick, als man oft gewohnt ist. Oft ist man gewohnt, ja, Mishpatim, das ist zwischen Mensch und Mensch, und Chukim, das ist irgendwie das, was wir nicht verstehen. Und Hirsch macht mehr Einteilungen mit Edot, mit Zeugnissen und mit Mitzvot. Und wenn man sich überlegt, wo hat Hirsch das her, dann könnte Hirsch diesen Satz hier gelesen haben. Also hier ist es ganz schön aufgezählt, was alles der Fächer der verschiedenen Kategorien ist. Da gibt es verschiedene Arten von Geboten. Alles das soll Schlomo einhalten, auf das das Königtum nicht weichen wird von ihm und von den Nachkommen, die über ihn Nachkommen von David sein werden. Man kann hier natürlich eine Frage stellen, die gerade aufgeworfen wurde vorher, nämlich, wenn das hier wie eine Bedingung klingt, dann hätten wir aber eigentlich gehabt, wie der Prophet Nathan zu David gesprochen hat, hat das eher so geklungen wie etwas, das sein wird. Und wir haben auch darüber gesprochen, ja, Maschia kommt aus dem Hause David, Punkt, das ist so. Und hier klingt es ein bisschen wie eine Bedingung. Und man kann das damit lösen, der Rambam geht zum Beispiel darauf ein, man kann das damit lösen, dass hier steht ja nicht, wie erfolgreich ein Königtum jeweils sein wird, beziehungsweise ob es überhaupt ein Königtum geben wird. Nur wenn es einen König gibt, dann ist er einer aus dem Haus David. Das ist genau die Lösung für diese Spannung, die hier im Text entsteht, dass man hier ein bisschen eine Art von Bedingung sieht. Wenn diese Könige rechtens handeln, wenn diese Könige die Wege Gottes beschreiten, dann wird das funktionieren. Wir wissen, dass das Buch der Könige im weiteren Verlauf des Buches sehr stark davon handeln wird, dass das eben nicht der Fall war und dass es deshalb nicht funktioniert hat. Und dann gibt es eine Zeit lang mal gar keine politische Einheit und gar kein Königtum. Aber das Königtum, das es gibt, das kommt von David. Das ist hier also auch angesprochen. Und das ist natürlich jetzt auch eine zusätzliche Verbindung zu unserer Parascha. Weil in der Parascha hatten wir gerade diesen Satz, darum wurde die Frage vorhin aufgeworfen, dass Jakob zu Jehuda gesagt hat, nicht wird weichen das Zepter von Jehuda. Und hier kann man also auch eine Verbindung sehen. Ich habe ein paar Torah gehört von Rav Herschel Schächter, der das anspricht, dass er sagt, in beiden Fällen wird auf Maschiach hingewiesen. In der Parascha weist Jakob auf Maschiach hin, indem er sagt, nicht wird das Zepter des Königtums weichen von Jehuda. Und in hier weist auch David insofern auf Maschiach hin, als er sagt, wenn du das machst und die Gebote einhältst, dann bewirkst du damit, dass die Rechnung aufgeht, dass unser Nachkommen es sein werden, die sein werden auf dem Thron von Israel. Also das ist auch eine Andeutung an Maschiach. Okay, jetzt schauen wir aber noch, wie die Haftara weitergeht. Gibt noch ein paar Dinge, zu denen wir Fragen haben können. Jetzt kommen Dinge, die sind vielleicht nicht so naheliegend wie das, was bisher irgendwie sehr typisch war, was wir den Vater, der König ist, seinem Sohn, der jetzt König wird, mitgeben. Und jetzt kommen vielleicht Sachen, die ein bisschen überraschend sind. Vegamata yadata et asher asali Joab ben Zuria. Es gab einen gewissen Joab, Sohn eines Zuria. Und du weißt doch, lieber Schlomo, was der getan hat. Nämlich, was hat dieser Joab getan? In Wirklichkeit hat dieser Joab einen ganzen Haufen sehr guter Dinge für David auch getan. Nämlich Joab war der Armeekommandant von David und hat ganz, ganz oft die Schlachten gewonnen und die Kämpfe gewonnen, die David gebraucht hat zu gewinnen. Insbesondere beim Aufstand, den Abschalom gemacht hat. Also Joab hat ganz, ganz viel für David gemacht, aber Joab hat etwas gemacht im Zuge seiner Aktivitäten. Er hat zweimal Kommandeure der israelischen, Armee, Schneesaret Zevot Israel, nämlich einen gewissen Abner Ben Ner und einen Amasa Ben Yeta, die hat er getötet, ohne dass es notwendig gewesen wäre. wo man, wenn man diese Geschichten nachliest, man müsste da jetzt ins Detail gehen, wenn wir jetzt wirklich das Buch der Könige lernen würden, müssten wir uns jetzt erinnern, was diese Geschichten waren in Sefer Schmuel. Man kann das in Sefer Schmuel genauer nachlesen. Wenn man das nachliest in Sefer Schmuel, bleibt so ein schaler Beigeschmack, dass in beiden Fällen Joach zwar einen Grund hatte, diese Menschen umzubringen, aber irgendwie doch auch der Eindruck ist, dass Joach das aus einem persönlichen Interesse, eine persönliche Rache in einem Fall gemacht hat. Und jedenfalls hat Joach das gemacht, ohne dass er dazu befugt gewesen wäre, seitens Davids als König. Ganz im Gegenteil. David war damit überhaupt nicht einverstanden. Und im Grunde das sind so Grenzfälle gewesen, wo Joach so tun konnte, als würde er Aufrührer töten und hat aber eigentlich ein eigenes Interesse, diesen Konkurrenten loszuwerden oder in einem Fall Rache zu nehmen, hineingetan in seine Handlung. Und es ist eigentlich ein Mord gewesen, den er nicht so hat erscheinen lassen. Aber David versteht es. Im Grunde hat Joab diese zwei umgebracht und hat damit, wie das hier ausgedrückt wird, Blut vergossen in Friedenszeiten. Also er hat so getan, als wäre das eine Handlung des Krieges, als wäre das eine notwendige Handlung des Krieges. Da muss jetzt irgendein Revolutionär entfernt werden. Und in Wirklichkeit war es das aber nicht, sondern es war Blutvergießen in Friedenszeit. Und das ist irgendwie ungesühnt und diese Rechnung ist offen. Und Schlomo soll da jetzt etwas tun. Schauen wir einmal, wie der Text weitergeht und dann überlegen wir uns genauer, weil hier gibt es natürlich Fragen. Also der Text jetzt fort, wer sieht der Kechochmatecher und du wirst machen, gewiss deines Wissens, deiner Weisheit. Und nicht soll in die Unterwelt gehen, in Frieden, sein graues Haar. Seba ist das graue Haar, also der ist schon ein bisschen älter. Und wir lesen noch weiter und schauen uns dann die Details an. Und dann sagt David zu Schlomo als nächste Aufforderung, und den Söhnen von Barsilai, dem Giladi, denen sollst du Chesed geben, zu denen sollst du wohltätig sein. Was hat ihn die gemacht? Ein gewisser Barsilai, ein Giladiter, hat dem David, wie David auch wieder mal, das ist glaube ich auch in der Abschalom-Revolte, wie David eben davonlaufen war, hat dieser Barsilai David und seine Mannen versorgt, und zwar sehr gut und sehr großzügig. Dieser Barsilai war schon ein alter Mann, damals schon, wie das Ereignis war. Das heißt, es geht jetzt um die Nachkommen. Und Schlomo soll zu diesen Söhnen von Barsilai, dem Giladi, gut sein. Es wird sich dann so ausdrücken, dass man denen irgendwas zukommen lässt. Ja? Okay, das ist nicht so schwer. Dann kriegen wir wieder etwas Unschönes. In Vers 8, Vehineh, Imcha Shimi ben Gera, ben Hayemini, Mibachurim, Behu, Kelala, Niklala. Da gibt es mit dir einen gewissen Shimi ben Gera, den Benjamiten, von einem Bachurim. Und der hat den David verflucht. Oh, wie David auf dem Weg war nach Machanaim, das ist also auch wie David geflohen ist. Und wie er dann aber, die Geschichte geht so, das ist alles nachzulesen im Buch Schmuel, also hier braucht man eigentlich Vorkenntnisse von dem, was vorher war. Die Geschichte geht so, dass dieser Shimi ben Gera hat, wie David auf der Flucht war, erstens den David verflucht und außerdem mit Steinen beworfen und beschimpft, dass er doch lauter Unfrieden bringe und nur weg mit ihm. Und es ist besser, wenn jetzt ein anderer König kommt. Wie dann aber David sich als der Gewinner erweist, wird dieser Shimi den David dann um Verzeihung bitten und war alles nicht so gemeint. Und David hat damals an dieser Stelle dann auch gesagt, nein, nein, wir machen jetzt kein weiteres Blutvergießen, es ist okay, ich tue dir nichts. Und das schien irgendwie erledigt zu sein. Und hier sehen wir, dass es offensichtlich nicht erledigt ist, sondern Schlomo soll sich um diesen Shimi irgendwie kümmern. Und das ist dann im Satz 9. Der soll nicht unbestraft sein. Altena Kehu, reinige ihn nicht, heißt, lasse ihn nicht unbestraft. Ki ish hachamata, denn du bist ein weiser Mann, lieber Schlomo. Vayadat et Asher ta'aseh und du weißt, was du mit ihm tun wirst. Und du wirst, das ist wieder die Formulierung, die wir vorhin hatten. Ja? Darum gehe ich hier so ins Detail, weil uns diese Formulierungen noch auffallen. Du wirst ihn hinunterbringen in das Grab mit Blut. Wenn man nachschaut bei Im Kommentar mit Sudat David von Rav Altschuler, was diese Phrase mit dem grauen Haar ist in beiden Fällen, die sind jetzt beide schon älter. Das sind beides Geschichten, die haben stattgefunden vor einiger Zeit, wie David König war, wie David noch jünger war und wie die alle Beteiligten noch jünger waren. Jetzt sind die beide schon etwas älter. Und man könnte die Idee haben, dass wenn die jetzt schon ältere Leute sind und David, obwohl sie selbst die haben schlecht gehandelt und David könnte sie eigentlich bestrafen oder hätte Grund gehabt, sie zu bestrafen und hat es aber nicht gemacht. Jetzt, wo die alt sind, wo die grauhaarig sind, wo das alte Männer sind, jetzt könnte man die doch in Ruhe lassen sozusagen. Und diesen Gedanken hier bringt David hier auf, dass Schlomo das nicht tun soll und soll sie also trotz ihres grauen Haares, das in beiden Fällen angesprochen ist, nicht im Frieden, friedlich im Bett sterben lassen, sondern soll oder wird. Man kann immer im Bibelhebräischen fragen, ob ein Imperfekt eine Soll- oder Bestimmung oder eine Zukunftserwartung ist. Also es kann auch heißen, du wirst das tun. Natürlich heißt das auch, ich erwarte von dir, dass du es tust, du sollst es tun. Aber es wird auch so kommen, das schwingt ja auch ein bisschen mit, das wird so kommen, dass du die nicht friedlich im Bett sterben lässt, sondern irgendwie blutig und unfriedlich aus der Welt schaffen wirst, obwohl sie schon älter sind. Wir schauen noch, wie die Haftara fertig geht und dann schauen wir uns das ein bisschen an. Vayishkaf David im Avotav, Vayikaver be'ir David. David legte sich zu seinen Vätern, das ist er starb. Diese Phrase für Sterben, jemand wird eingesammelt zu den Vätern, legt sich zu den Vätern, kommt im Tanach zwar mehrmals vor, aber sie kommt nicht bei allen Persönlichkeiten vor. Das wäre mal eine lohnende Aufgabe, die ich noch auf meiner To-Do-Liste habe, sozusagen, dass man sich einmal anschauen sollte, wer alle zu den Vätern eingesammelt wird. Abraham zum Beispiel. Aber es ist nicht so, dass das immer so verwendet wird. Ja? David ist also einer, der liegt mit seinen Vätern und wird begraben in Ir David. Und hier ist jetzt ein Absatz. Also das war jetzt auch schlüssig, dass das eine zusammengehörige Sache ist. Die Tage Davids nähern sich dem Sterben. David sagt seinem Sohn Schlomo gewisse Dinge, die wichtig sind. Und dann stirbt David und wird begraben. Punkt. Hier ist etwas aus. Aber der nächste Satz gehört noch zu unserer Haftarah dazu. 40 Jahre war David König. Er war König in Hebron 37 Jahre und umgekehrt in Hebron 7 Jahre und in Jerusalem 33 Jahre. Das macht dann insgesamt 40 Jahre. Das ist interessant für die Chronologie von König David. Und ein Satz kommt jetzt noch. Shlomo saß jetzt auf dem Thron von David, seinem Vater, Vatikon Malchuto und sein Königtum, seine Herrschaft war sehr, ich habe kein deutsches Wort dafür, es ist klar, was es das heißt, sehr stabilisiert, sehr hergerichtet. Ich habe hier eine englische Übersetzung von mir, die sagt firmly established. Sie war bereitet. Sie war so hergerichtet, dass sie gehalten hat. So kann man das übersetzen. Shlomo yashav al kisei David. Shlomo sitzt auf dem Thron von David, seinem Vater, und seine Herrschaft ist gefestigt. Dieser letzte Satz ist wichtig, dass der noch zur Haftarah dazu gehört, behaupte ich jetzt einmal. Obwohl natürlich eigentlich hier ein neues Thema beginnt, nämlich es beginnt jetzt das Thema von Shlomo, während David gerade einen Satz vorher gestorben ist. Und wir werden dann im Buch der Könige, würden wir jetzt weiterlesen, was wir nicht tun in der Haftarah, aber würden wir im Buch der Könige weiterlesen, würde es jetzt weitergehen damit, was Schlomo jetzt macht und auch was aus diesen Aufforderungen dann wird. Das wird nämlich tatsächlich umgesetzt, dass Schlomo sich um den Joab und um den Nishim'i kümmern wird. Jetzt haben wir da noch ein bisschen eine Frage. Also man kann hier ganz, ganz viele Fragen haben. Wenn wir jetzt nicht die Haftarah lesen, sondern wenn wir Sefer Melachim lernen würden, hätten wir hier sehr, sehr viele Details zu zerlegen. Aber versuchen wir ein bisschen zu verstehen, was diese drei Sachen hier sind. Weil das ist vielleicht doch etwas überraschend, dass das ist, was David im Sterben liegend seinem Sohn Schlomo noch mitzugeben hat. Also der Anfang ist ziemlich klar. Der Anfang ist völlig klar, nämlich, dass David seinen Sohn auffordert, die Tora zu halten, stark zu sein, eine Persönlichkeit zu sein als König. Das ist auch Teil des Auftrags. Also Schlomo soll nicht einfach irgendwie lieb und nett nur sein, sondern das ist bei einem König kein gutes Programm, wohl oder übel, sondern als Machthaber, als Herrscher muss man auch eine gewisse Stärke zeigen, eine Persönlichkeit darstellen, eine vornehme Persönlichkeit darstellen und dann selbstverständlich die Tora einhalten, auf dass das funktionieren wird, dass das, was Gott ihm versichert hat, dass seine Nachkommen immer auf dem Königsthron bleiben werden. Wenn Schlomo die Tora einhält und alle Mitzvot, dann wird das alles passen. Es ist irgendwie klar, dass David das seinem Sohn mitgibt. Dann diese anderen drei Sachen sind vielleicht ein bisschen überraschender. Wir haben gesehen eine Symmetrie im Text. Wir hatten zwei Bösewichte, wobei über was der Böse ist, werden wir noch sprechen. Und wir hatten in der Mitte den Guten. Also das ist eine Symmetrie im Text. Der ganze Text ist ja symmetrisch. Es hat ja auch begonnen mit, David wird jetzt demnächst sterben und hat etwas dem Schlomo zu sagen. Und es endet dann mit, David stirbt. Also das ganze Kapitel ist ein bisschen symmetrisch. Und in dieser Aufforderung haben wir aber auch eine Symmetrie, dass David kommt mit, da gibt es einen, den wirst du nicht leben lassen können. Da gibt es einen Guten, dessen Nachkommen musst du Gutes tun. Da gibt es noch einen, mit dem wirst du Probleme haben, den kannst du nicht im Frieden sterben lassen. Also es ist eine Symmetrie. Und es ist nicht so, dass erst die Guten und dann die Bösen genannt werden, sondern es ist symmetrisch. Und wir kennen diese symmetrischen Strukturen im Tanach ja öfter. Das, was in der Mitte ist, ist dann immer ein besonderer Punkt. Also der mittlere Punkt ist, du musst dem, der gut zu uns war, der geholfen hat in einer Situation, wo es vielleicht nicht, also für den Herrn Barzillai wäre es nicht so dringend gewesen, zu helfen. Ja, er hätte auch sagen können, geht mich gerade nichts an oder hätte ein Minimum hergeben können an Versorgung für Davids Mannen. Und er hat großzügig geholfen. Also der hat ein bisschen mehr getan als notwendig in einer Situation, wo es für den David sehr prekär war. Und dem musst du Gutes tun. Also das ist natürlich logisch. Das ist auch nicht, da gibt's auch relativ wenig Kommentare dazu und da erfahren wir übrigens nicht mehr allzu viel im Text darüber. Also wir werden relativ wenig, ich glaube gar nichts, darüber erfahren, was Schlomo dann gemacht hat mit dem Nachkommen von Barzillai, weil das ist eh klar, ja. Also die zu denen soll er Gutes tun, ja. Es ist keine große Sache zu beschreiben im Text, was jetzt genau gewesen ist. Die anderen zwei Geschichten sind die komplizierteren, aber wir sehen in der Mitte steht, da gibt es Leute, da musst du aufpassen, denen Gutes zu tun. Und jetzt haben wir diese zwei seltsamen Geschichten rundherum, wo es notwendig wäre, wie gesagt, genauer zu schauen, was eigentlich im Buch Schmuel da alles passiert ist vorher, wovon David überhaupt spricht. Aber wir haben gesagt, der Joab war jemand, der einerseits ganz, ganz viel Gutes getan hat dem David. Und das ist auch der Grund, warum David gegen den Joab nichts tun konnte. Man kann natürlich fragen, ja okay, wenn das jetzt notwendig ist, dass David irgendwie vor, dass Schlomo als Sohn Davids, als König, gegen diese beiden Menschen vorgeht, obwohl die jetzt schon in einem hohen Alter sind und das Ganze irgendwie gelaufen ist, David wird ja dann nicht mehr leben, warum hat David sich selbst nicht gekümmert? Und bei Joab ist es relativ leicht zu sehen, dass David es nicht gemacht hat aus machtpolitischen, aus pragmatischen politischen Gründen. Joab war sein wichtigster General über viele Zeit hinweg, hat für ihn auch viel getan und es wäre sich einfach nicht ausgegangen, wenn David den Joab eliminiert hätte. Der Joab hätte zu viele Partner, Verbündete gehabt, sein Clan wäre zu mächtig gewesen, das wäre nicht gegangen. Und bei dem Shimi ist es dann auch so, dass David einen politischen, pragmatischen Grund hatte, zu sagen, na, okay, ich tue dir jetzt nichts Böses und ihm versprochen hat, ich bringe dich nicht um. Obwohl irgendwie erkennbar war, glaube ich, mit relativ freiem Auge, dass diese Reue des Genie eher eine opportunistische war. Man kennt das in der Politik sehr oft, dass Leute sich anhängen an jemanden und wenn dann die andere Seite gewinnt, dann war man dort ja ganz sicher nie dabei. Also das kann ja vorkommen. Und wenn wir überlegen, was wollte Schimmi eigentlich, dann wird es aber ein bisschen spannender, weil er war nicht jetzt einfach irgendwie so ein Opportunist, der halt mit dem falschen König mitgelaufen ist und dann die doch der Richtige gewonnen hat und sagt, um Gottes Willen, das wollte ich ja gar nicht. Sondern was wollte Shimi eigentlich von Anfang an? Warum hat Shimi diesen Hass auf David gehabt? Shimi war ein Benjamiter, also er war aus dem gleichen Stamm wie Shaul. Man kann übrigens sogar, wenn man sich das anschaut, überlegen, dass er ziemlich nahe aus der Verwandtschaft von Shaul war. Und das heißt, seine Vorwürfe an David waren, dass David vermeintlich, was gerade David nie gemacht hat, aber vermeintlich, dass David vermeintlich gegen das Haus Shaul als Haus vorgegangen wäre. Und das heißt, er hat einen Groll gegen David gehabt, der wo etwas tiefer sitzt. Nicht einfach nur irgendwie zufällig die falsche Seite eingenommen, weil er sich vielleicht gedacht hat, der andere König macht es besser oder so, sondern er hat einen richtigen Hass auf David, daher auch die Fluche, mit denen er ihn verflucht hat. Und nicht einfach nur sich zufällig auf eine andere Seite geschlagen hat, sondern das ist sehr aggressiv und sehr gehässig gewesen. Und dann sagt er, nein, um Gottes Willen, nicht, so wollte ich ja nicht. Aber das ist nicht sehr glaubwürdig. So jemand kann wieder gefährlich werden. Und das, was David hier macht, ist ja, also man kann das jetzt auf zwei Arten lesen. Und in den Kommentaren findet man noch ein bisschen beide Richtungen. Man kann es so lesen, dass David hier einfach ihre Rechnungen offen hat. Er konnte damals gegen diese Leute nichts tun, gegen den Joab nicht, weil der Joab zu mächtig gewesen wäre. Und David war immer der, der Bürgerkriege vermieden hat. Und gegen den Shimi nicht, weil eben David nicht noch mehr Konflikt und Krieg wollte zu einem Zeitpunkt, wo man sich endlich versöhnen sollte, wo endlich eine nationale Einigung gelingen sollte, hat David den Shimi nichts getan, um da nicht wieder eine Front zu eröffnen, um da nicht wieder Blutvergießen aufzumachen. Aber die Rechnung ist doch irgendwie offen geblieben, weil Shimi jemand sein kann, der. Und damit sind wir schon bei der zweiten Lesart dieser Situation, dass es nicht nur um offene Rechnungen von David geht, sondern es geht um die Zukunft. Also wenn ich das nur verstehe als David hat da etwas offen, was er nicht mehr abschließen konnte und Schlomo soll sich drum kümmern, das klingt so ein bisschen nach einem Rachegedanken auch, der nicht passen würde, weder zu David noch zu Schlomo. Wozu soll das gut sein? Da wäre dann übrigens diese Frage, die grauen Haare aufwerfen, ja? Jetzt sind die beide älter, da kannst du nicht endlich in Ruhe lassen. Sondern da steckt mehr dahinter. Nämlich, dass Schlomo hier auch mitbekommt, einen Rat, wie künftig seine Politik zu gestalten und wo er aufpassen muss. Und David sagt ja in beiden Fällen nicht, du gehst den jetzt umbringen, weil ich konnte es nicht tun, sondern er sagt es sehr verschlüsselt. Du wirst den nicht in Frieden sterben lassen. Du wirst den blutig ins Grab bringen. Er sagt, du bist ja klug. Du verstehst das schon. Also es ist nicht eine Aufforderung, die zwei, übrigens der Ababanel geht sehr deutlich, diese politische Linie, was typisch ist für den Ababanel natürlich. Es ist nicht einfach nur eine Aufforderung, die zwei jetzt umzubringen, weil die haben es verdient. Und ich konnte es nicht tun, aber du wirst es tun. Sondern es geht darum, wenn du dann König bist, sind das zwei Fronten, wo du unbedingt aufpassen musst. Dieser Joab ist jetzt vielleicht nicht nur der Joab als Person, sondern ist auch ein Typ, so einen kannst Wiederwahl geben. Und wenn dir so einer wie der Joab über den Weg läuft, dann sei vorgewarnt, aber jetzt ist es kurzfristig noch Joab, der noch am Leben ist. Dieser Joab ist einer, der im Team des Königs als hochrangiger Anführer, als Generale eine Zeit lang der Armee oder jedenfalls immer als ein sehr hochrangiger innerhalb des Teams des Königs seine eigenen Sachen macht. Und das geht nicht. Das ist politisch gefährlich. Und der andere, der Shimei, ist einer, der einen alten Groll, Shaul gegen David, einen alten Groll mitschleppt und jederzeit in der Lage ist, diesen alten Groll wieder hochkommen zu lassen. Für künftige Generationen zum Beispiel, wo es dann wieder gefährlich werden könnte. Also hier geht es auch um einen politischen Ratschlag. Und hier geht es eigentlich darum, dass David dem Schlomo sagt, wie er ein stabiler König sein wird. Und in dem Sinn passt das dann auch ganz gut zum Anfang, weil das sind dann nicht so zwei verschiedene Sachen, wo wir uns denken, aha, komisch, ich meine, hat David sonst keine Sorgen als diese zwei offenen Rechnungen, wenn er gerade stirbt und dann Schlomo übergibt, sondern es geht darum, hier dem Schlomo insgesamt ein Paket mitzugeben, wie bist du der richtige, der fähige König, nämlich indem du die Tora hältst, indem du in Gottes Wegen gehst und indem du ein starker Mann bist und außerdem, indem du aufpasst bei solchen Leuten wie dem Joab und indem du Gutes tust, denen, die zu dir gut sind und indem du aufpasst bei solchen Leuten wie dem Shimei. In beiden Fällen, bei Joab und bei Shimei, wird es dann so sein, dass Schlomo sozusagen einen Anlassfall findet. Also es ist nicht so, dass Schlomo jetzt einfach morgen geht, den Joab gefangen nehmen, sondern er wartet, bis sich eine Gelegenheit ergibt. Und beim Shimei ist es so, dass Schlomo fast schon ein bisschen eine List anwendet, indem er mit dem Shimei ausmacht, pass einmal auf, du wirst Jerusalem nicht verlassen. Und 3 Jahre hält sich Shimei daran und dann hält sich Shimei nicht daran und dann hat Schlomo eine Gelegenheit zu sagen, ah, das war jetzt Verrat gegen den König. Das ist das, was David angesprochen hat mit, du kennst sie ja, du weißt, du bist weise, du bist klug, du wirst da etwas tun. Also Schlomo muss das dann irgendwann umsetzen, nicht in der Form, dass er jetzt einfach so zack, bumm, zuschlägt, sondern in der Form, weil David hätte zum Beispiel ein Versprechen gehabt an den Schemir, an das Schlomo nicht gebunden ist, ja, sondern indem er schaut, was passiert jetzt. Und eine Zeit lang scheint es gut zu gehen. Und dann geht es aber nicht gut, wie David auch vorhergesagt hat in gewisser Weise, weil zu erwarten war, dass das schief gehen wird. Und dann soll Schlomo durchgreifen. Im Falle von Joab ist es schon so, dass auch wenn Schlomo dann den Joab umbringen lässt, dass er tatsächlich ausdrücklich diese beiden Morde, die dem Joab zur Last gelegt werden, als Begründung sieht. Und man kann das so verstehen, dass es darum geht, dass wenn da nichts gemacht wird, wenn das nie gesühnt wird, was Joab angestellt hat, obwohl Joab all diese vielen wichtigen, guten Dinge für König David gemacht hat. Aber das sind zwei Morde, die gehören gesühnt. Ja? Wenn das nicht gemacht wird vom Königshaus, dann schaut das auch so aus, als wäre es wurscht. Also Schlomo muss auch zeigen als Herrscher, das, was da geschehen ist, ist nicht egal. Es geht nicht, dass einer in den Truppen des Königs, ein General des Königs, sich einfach seine privaten Dinge richtet. Das ist ein Fall von Korruption auch. Das geht so nicht. Das kann er nicht zulassen. Und in dem Sinn ist das ein Teil der Stabilisierung der Herrschaft. Und nicht einfach irgendeine alte Rechnung. Also, und daher ist der Schlusssatz von der Haftara so bedeutend. Der Schlusssatz von der Haftara ist, dass die Herrschaft von Schlomo gefestigt ist, stabilisiert ist. Ja? Ich habe Schwierigkeiten gehabt, das zu übersetzen, weil es gibt nicht so wirklich ein deutsches Wort dafür, bereitet. Ja, aber sie war sehr bereitet. Also damit, dass David dem Schlomo diese Sachen mitgegeben hat. Und das ist die ganze Liste. Das ist die Liste, du musst stark sein, eine große Persönlichkeit sein, du musst die Tora einhalten in allen ihren Facetten, du musst dich um diese 3 Dinge kümmern, wo wir persönliche Erlebnisse hatten. Das gehört zusammen. Und diese Ratschläge bewirken, dass Schlomo jetzt ausgerüstet ist, auch mit einem gewissen Know-how sozusagen. Wie soll er sich als König verhalten? Wir hatten in der Geschichte der Könige bisher die Situation, dass Shaul König geworden ist, völlig unvorbereitet. Und viele Fehler, die Shaul gemacht hat, kann man auch damit verstehen, dass Shaul unvorbereitet König geworden ist. David wurde schon sehr, sehr viel besser vorbereitet auf seine Rolle als König. David hat in der Zeit, in der er bei Shaul war und in der Zeit, in der er vor Shaul geflohen ist, ganz, ganz viel gelernt über was nicht zu tun als König und was man als König schon tun muss, wie man sich Allianzen schmiedet, worauf man aufpassen muss als König, hat David ganz, ganz viel gelernt. Und jetzt gibt David dem Schlomo diese Ratschläge auch mit. Und das ist eigentlich eine ganz, eine kurze, komprimierte Zusammenfassung der Ratschläge, die David für seinen Sohn Schlomo hat. Wie bist du ein König, wo dein Königtum auch stabil ist? Und daher der Schlusssatz dieser Haftara. Und damit passt das auch wieder ein Stück zur Bracha, die Jakob seinen Söhnen gegeben hat, weil es da ja auch darum geht, dass die 12 Stämme Jakob, die 12 Söhne Jakobs als die 12 Stämme dann dastehen werden und am Israel stabil sein wird. Und das Ganze hat nicht zufällig, haben beide Textteile dann diesen Hinweis auf, es wird ein Königtum geben, es wird eine messianische Zeit geben, wie wir am Anfang gesagt haben. Okay, also die Haftara ist zwar kurz und auf den ersten Blick gar nicht so viel, aber im Detail gibt es dann doch einige Dinge, die nicht so einfach sind. Das waren meine Anmerkungen.